Das ist keine neue Folge von «Apropos», sondern eine Bonusfolge. Es ist die aktuelle Ausgabe von «Alles klar Amerika», unserem Amerika-Podcast. Der Noah Fendt unterhält sich mit Charlotte Walser über die neuen Mails, die im Epstein-Skandal öffentlich geworden sind. Viel Vergnügen.
I have nothing to do with Jeffrey Epstein. And in fact, if you look at the DOJ, they announced, they released 3 million pages. It's like this is all they're supposed to be doing. There are a lot of questions about it, but nothing on me. But now it's really hitting back on them because Bill Clinton is such a big part of it. The Democrats are pushing it. And the problem is that it's turning out to be the Democrats that were with and conspired with Epstein.
Charlotte, was ist das für eine Szene, die man da gehört?
Wir hören da Donald Trump am Montag an einer Medienkonferenz im Oval Office. Er ist auf die Epstein-Files angesprochen worden und hat nachher gesagt, er hätte nichts mit dem Epstein zu tun gehabt. Das sieht man ja jetzt, er komme in den Akten nicht vor, sei unschuldig. Und im Gegenteil, es waren Demokraten, die mit dem Epstein zusammengespannt haben. Also die Demokraten, die immer auf die Veröffentlichung von diesen Files gedrängt haben. Es ist quasi auch eine Kommunikationsstrategie von Trump. Es kommt immer gerade auf Demokraten. Die Demokraten sind schuld, nicht nur bei den Epstein-Files. Man muss dazu auch sagen, Demokraten kommen natürlich in den Akten vor, vor allem der Ex-Präsident Bill Clinton. Aber wie Donald Trump natürlich jetzt behauptet, er komme nicht vor und er habe nichts mit Epstein zu tun gehabt, dann stimmt das auch nicht.
Es ist Mittwoch, der 4. Februar 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Der ehemalige Prinz Andrew, der Ex-Präsident Bill Clinton, der Elon Musk, der Steve Bannon und ja, auch der Präsident Donald Trump. Sie alle tauchen auf in den Epstein-Files. Am letzten Freitag hat das US-Justizministerium weitere Teile der Akten zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht. 3,5 Millionen Seiten Dokumente, 2'000 Videos, 180'000 Bilder. Und zeigen tun sie, ja, was eigentlich? Und auch, was nicht? Das frage ich heute Charlotte Walser, unsere USA-Korrespondentin in Washington D.C. Ich bin Noah Fendt und vertrete heute Christoph Münger. Hoi Charlotte.
Ciao Noah.
Charlotte, am Anfang möchte ich gerne einmal einen Schritt zurück machen. Die Epstein-Files, die sind schon seit dem letzten Wahlkampf eigentlich ein Dauerthema in den USA. Kannst du uns noch mal sagen, warum genau?
Eigentlich wegen Donald Trump selber. Also er hat die Files zum Thema gemacht im Wahlkampf. Er hat nämlich versprochen, sie zu veröffentlichen, wenn er gewählt werde. Also sämtliche Akten im Zusammenhang mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu veröffentlichen. Und als er nachher ist Präsident wurde, hat seine Justizministerin auch gesagt, die Kundenliste von Epstein liege auf ihrem Tisch und die können wir dann veröffentlichen. Und nachher hat die Regierung plötzlich ist sie zurückgekrebst. Plötzlich hat sich der Trump sehr bemüht, eine Veröffentlichung zu verhindern und hat auch die Republikanerinnen im Kongress unter Druck gesetzt, die für eine Veröffentlichung waren.
Warum das?
Ich nehme an, dass er oder seine Berater irgendwann zum Schluss kamen, dass die Veröffentlichung ihm ändern könnte, schaden am Trump, weil sein Name ja auch in diesen Files vorkommt und weil viele andere Personen vorkommen, auch solche, die er vielleicht nicht verärgern wollte.
Irgendwann, letzten Herbst aber, ist dann der Druck für Trump zu gross geworden. Er konnte die Veröffentlichung nicht mehr länger verhindern.
Ja, er hat nachher wieder eine Kehrtwende gemacht, als er gemerkt hat, dass er im Kongress würde verlieren, hat er gesagt, er sei jetzt nicht mehr gegen eine Veröffentlichung, sei ihm gleich. Der Kongress hat nachher wirklich auch dafür gestimmt. Er hat die Veröffentlichung befohlen, und zwar mit einem Datum. Bis zum 19. Dezember soll alles auf dem Tisch liegen, hat der Kongress befohlen. Mhm. Bis dann ist aber nachher nur ein kleiner Teil wirklich veröffentlicht worden. Das Justizministerium hat das damit begründet, dass es ein grosser Aufwand sei. Und zum Schutz von der Identität der Opfer müssen ja Stellen geschwärzt werden. Für das müssen wir alles durchschauen und das ist ein grosser Aufwand.
Genau, und darum sind bis vor Weihnachten nur ganz kleine Teile dieser Akten veröffentlicht worden. Was ist denn seither passiert?
Seither sind mehrere Tranchen veröffentlicht worden und da hat es auch diverse Pannen gegeben. Also zum Teil sind Fotos veröffentlicht worden und wieder gelöscht und Schwätzungen sind zum Teil so vorgenommen worden, dass sie jeder ganz einfach rückgängig machen
können. Jetzt, letzten Freitag, sind weitere Teile dieser Akten veröffentlicht worden und auch das Mal ist es nicht ohne Pannen gegangen, oder?
Ja, in der letzten Tranche von Veröffentlichungen ist jetzt noch dazu gekommen, dass gewisse Opfer nicht anonymisiert wurden. Das war eigentlich die einzige Vorgabe vom Kongress, also der einzige zulässige Grund für Schwätzungen, dass die Opfer geschützt werden. Und das ist zum Teil jetzt eben nicht passiert. Also darum mussten auch wieder jetzt Dokumente und Fotos, die schon veröffentlicht waren, wieder zurückgezogen werden.
Komm, wir schauen uns den neu veröffentlichten Aktenberg mal ein bisschen genauer an. Aus was besteht er eigentlich?
Es ist ein riesiger Berg. Also es sind 3 Millionen neue Dokumente, 2'000 Videos und 180'000 Fotos.
Ziemlich viel. Hast du einen Überblick über den Inhalt?
Nein, das ist, muss ich ehrlicherweise sagen, es ist hoffnungslos. Also ich muss das systematisch durchschauen von diesen Akten, muss ich Profis überlassen, Datenteams, da sind auch viel davon am Werk.
Aber du könntest, oder? Also theoretisch sind die wirklich zugänglich für alle?
Das ist so, ja. Jeder kann auf der Webseite vom Justizministerium mit diesen Files graben und nach allem suchen. Also man kann dort Stichworte eingeben oder Namen und dann sieht man, wie oft in diesen Files so ein Name vorkommt und kann dort dann genauer nachschauen. Ich schaue natürlich auch immer wieder in die Akten rein, aber eben, ich kann nicht sagen, wegen dem, ich habe jetzt einen Überblick über Millionen von Seiten.
Wir versuchen es aber trotzdem in dieser Folge, gehen wir mal so weit, wie das geht zum jetzigen Stand. Kannst du uns mal vielleicht sagen, was in diesem Aktenberg ist tatsächlich neu?
Es sind neue Namen aufgetaucht und auch Details zu Namen, die schon bekannt waren vorher. Also Namen von Leuten, die Kontakt hatten mit dem Epstein. Aber das Bild hat sich nicht grundsätzlich geändert. Es hat sich eher einfach noch verfestigt. Also das ist ein Bild, das man aus diesen Files bekommt, von einem Zirkel von Reichen und Mächtigen. Wie der Epstein die hat angezogen, wie alle irgendwie auch dazugehören zu diesem Zirkel. Ja, ich glaube, jeder, der in diesen Files rumstöbert, bekommt vor allem auch einen Eindruck von dieser Szene, von diesen Zirkeln. Und einen Eindruck davon, was die jungen Frauen und die minderjährigen Mädchen für die Männer waren. Also die haben quasi so zu der Ausstattung gehört, aber eben auch nicht als Individuen im Kontrast zu den Reichen und Mächtigen, sondern wirklich so als austauschbare Ware.
Das ist das, was man so ein bisschen erkennen kann in dem Teil, der veröffentlicht worden ist. Was ist nicht veröffentlicht worden?
Es fehlt noch immer etwa die Hälfte von diesen Akten. Also 3 Millionen weitere Seiten. Und das Justizministerium will die auch nicht veröffentlichen. Es sagt, es sei jetzt alles da, was man will, veröffentlichen.
Wieso nicht?
Es nennt verschiedene Gründe für das. Ein Grund ist Kinderpornografie, also kinderpornografische Darstellungen. Ein anderer Grund ist Schutz von Opfern. Und dann gibt es noch 200'000 Seiten, die das Justizministerium aus irgendwelchen juristischen Gründen nicht veröffentlichen. Und ja, mit dem bleibt natürlich der Verdacht, dass da etwas verheimlicht wird, dass das eben nicht nur Opfer, sondern dass auch Täter geschützt werden. Es gibt auch Opfer, die sagen, ihre Aussage, die sie gemacht haben, gegenüber den Behörden fehlen jetzt in diesen veröffentlichten Files. Die sehen jetzt in ihnen, sie kommen nicht vor. Das Problem ist halt, dass die Unabhängigkeit vom Justizministerium in dieser Sache wirklich muss angezweifelt werden, weil ja, schliesslich kommt der Präsident in diesen Files vor und man traut denen nicht ganz, dass das wirklich sauber läuft. Eigentlich müsste eine unabhängige Kommission eingesetzt werden, die das Material durchschaut und veröffentlicht.
Das ist aber nie konkret zur Debatte gestanden, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Du hast gesagt, es sind ein paar neue und auch ein paar bekannte Namen darunter, unter diesen Akten, die jetzt neu veröffentlicht worden sind. Ich würde gerne ein paar davon ein bisschen genauer anschauen und natürlich mit dem grössten Namen und vielleicht auch mit dem wichtigsten anfangen, mit dem US-Präsident Donald Trump. Wie kommt er vor in diesen Akten jetzt?
Er kommt häufig vor, sehr häufig. Also über 38'000 Mal in über 5'300 Dokumenten. Aber man muss auch aufpassen. Also in diesen Files vorzukommen, heisst noch nicht, dass man etwas falsch gemacht hat. Zum Teil sind das auch beim Trump zum Beispiel Zeitungsartikel über ihn, die in den Akten sind, oder er wird in E-Mails erwähnt. Also das zählt alles dazu da. Es gibt aber auch schwere Vorwürfe gegen ihn, jetzt in dem neuen Teil von Akten. Es gibt Aussagen, dass der Trump sei an Übergriffen beteiligt war, an Übergriffen auch an Minderjährigen. Aber hier muss man wieder aufpassen, das sind unbelegte Aussagen, zum Teil auch von anonymen Anrufern. Also du oder immer könnt am FBI anrufen und jemanden beschuldigen. Mhm. Und nachher wird das Telefon irgendwo schriftlich festgehalten, mhm, und so gelangt es nachher in solche Akten. Man muss sagen, es ist nichts von diesen Vorwürfen ist belegt und die Medien verzichten auch darauf, über die Vorwürfe im Detail zu berichten, eben weil das nicht irgendwie belegt ist. Also kurz, es sind keine Beweise zum Trump auftaucht. Aber was erhärtet ist, und klar, er war lange mit dem Epstein befreundet und er ist eben auf Fotos zu sehen, mit ihm zusammen.
Er taucht in den Akten also sehr oft auf, man kann ihm aber nichts jetzt direkt nachweisen. Und trotzdem hat er ja gewusst, dass er sich mit dem Epstein, mit einem verurteilten Sexualstraftäter abgibt, oder?
Nein, er hat sich, also, wo der Epstein ist verurteilt wurde, haben sie keinen Kontakt mehr gehabt. Sie waren vorher befreundet gewesen. Und der Trump sagt ja auch, wie viele andere, er hat nichts gewusst von dem Missbrauch von Minderjährigen, er hat von dem nichts mitbekommen. Was auch ein bisschen schwer vorstellbar ist, wenn man auf diesen Partys rumhängt. Es gibt ja auch eine E-Mail, wo der Epstein schreibt, natürlich habe der Trump von diesen Frauen gewusst, von diesen Mädchen. Aber eben, bewiesen ist das nicht. Was man aber unabhängig von den Epstein-Files auch nicht vergessen darf, ist, dass der Trump ja schuldig gesprochen wurde, ist in einem anderen Zusammenhang 2023 wegen sexuellem Missbrauch von einer Frau. In der neuen Tranche der Epstein-Files hat sich aber bis jetzt kein Trump-Skandal gefunden.
Hat sich denn der Trump zu dieser neuesten Tranche von veröffentlichten Akten geäussert?
Ja, er hat gesagt, jetzt stehe seine Unschuld fest, was so natürlich auch nicht stimmt. Der Trump meint aber, für ihn sei die Sache jetzt erledigt. Es sei ja nichts in diesen Akten über ihn und die Öffentlichkeit soll sich wieder um andere Sachen kümmern und nicht ständig über die Epstein-Files reden. Man hat an einem Medientermin gemerkt, dass er die Sache wirklich satt hat.
I think it's really time for the country to get onto something else. Really. You know, now that nothing came out about me, other than it was a conspiracy against me, literally by Epstein and other people. But I think it's time now for the country to maybe get onto something else.
But what would you say to people like don't they have gotten justice, Mr. President?
Something that people care about. Yeah, what do you say? Go ahead.
What would you say to the survivors who feel they've gotten
justice? You are the worst reporter. No wonder CNN has no ratings because of people like you. You know, she's a young woman. I don't think I've ever seen you smile. I've known you for 10 years. I don't think I've ever seen a smile in your face.
Ja, man hat auch den Trump gehört, der ziemlich gegen Caitlin Collins austeilt. Das ist die Chefreporterin von CNN im Weißen Haus. Es ist nicht das einzige Mal, dass der Trump recht hässig wird wegen diesen Epstein-Akten. Er ist auch in der Air Force One schon darauf angesprochen worden. Und nachher hat er gerade gedroht mit Klagen gegen die ihm jetzt noch etwas anhängen wollen. Zum Beispiel mit Klagen gegen Michael Wolff. Das ist ein Journalist und Autor von Artikeln und Büchern über Reiche und Mächtige. Für das ist er bekannt. Auch Bücher über Trump hat er geschrieben, unter anderem das Buch Fire and Fury.
This guy Wolff, who's a writer, was conspiring with Epstein to do harm to me. And I didn't see it myself, but I was told by some very important people that not only does it absolve me, it's the opposite of what people were hoping, you know, the radical left, that Wolf was a third-rate writer, was conspiring with Jeffrey Epstein to hurt me, politically or otherwise, and that came through loud and clear. So we'll probably sue Wolf on that.
Also, der Trump stellt jetzt alles so ein bisschen als Verschwörung gegen ihn dar.
So viel zum Trump. Ich möchte noch gerne auf ein paar andere Namen kommen, die Teil sind jetzt von diesen neu veröffentlichten Akten. Zum Beispiel der ehemalige, muss man sagen, Prinz Andrew.
Ja, der Andrew, der ehemalige Prinz, hat ja seinen Titel verloren wegen dieser ganzen Geschichte. Von ihm sind jetzt neue E-Mails und Fotos aufgetaucht in diesen neuen Files. Es gibt ein Foto, das zum Beispiel zeigt, wie er über eine junge Frau knäuelt, die am Boden liegt. Das ist wirklich ein verstörendes Foto. Sie liegt so da wie eine Puppe und er ist so drüber gebeugt. Das ist ein sehr seltsames Bild.
Sehr seltsam, sehr verstörend, auch recht vielsagend, finde ich. Wenn ihr das euch anschauen wollt, wir nehmen euch den Artikel, wo das Foto drin ist, gerne in den Shownotes verlinken. Nebst dem ehemaligen Prinz Andrew kommt auch noch ein anderer Brit vor, oder, in diesen Files?
Ja, der Peter Mandelson, der ehemalige britische Wirtschaftsminister und später Botschafter in den USA, kommt vor. Und für ihn hat es wirklich so Konsequenzen. Gegen ihn ist jetzt Großbritannien eine Strafuntersuchung eingeleitet worden. Er ist auch aus der Labour-Partei ausgetreten. Weil E-Mails in den Epstein-Files weisen darauf hin, dass er, als er Wirtschaftsminister war, vertrauliche Informationen an Epstein geschickt hat.
Nebst dem britischen Königshaus kommt ja auch noch ein zweites europäisches Königshaus vor, oder?
Ja, das norwegische Königshaus. Kronprinzessin Mette Marit hat intensiven Mailkontakt mit dem Epstein, wie sich jetzt zeigt. Sie hat sich inzwischen für ihr schlechtes Urteilsvermögen, hat sie gesagt, entschuldige sie sich.
In diesen Akten sind auch gerade ein paar Namen von Trump-Vertrauten auftaucht. Kannst du uns da noch einen Überblick geben, wer so aus dem Trump-Zirkel nebst ihm selber dort auch noch drin ist?
Ja, das sind die üblichen Verdächtigen vom Trump-Universum, könnte man sagen. Also Elon Musk, der Peter Thiel, der Steve Bannon, der ehemalige Berater. Sie haben alle Kontaktpflege zum Epstein. Via Bannon kommt übrigens auch die SVP in den Epstein-Files vor. Und zwar blöffert der Bannon, der ehemalige Trump-Berater, in einer E-Mail damit, dass er jetzt eine rechte Partei in Europa berate. Also er berate die AfD, der damalige Front National und eben auch die Swiss People's Party, also die SVP, schreibt der Bannon in dieser E-Mail. Das war 2018, kurz bevor der Bannon einen Auftritt in der Schweiz hatte, auf Einladung von der Weltwoche. Und die SVP sagt dazu, die Sache mit dieser Beratung, das sei Geschwätz.
Wer mehr zu dem wissen wie die SVP in Epstein-Files landet, auch diesen Text mit dieser Recherche, den möchte ich gerne in den Shownotes noch verlinken. Bemerkenswert finde ich auch, was jetzt über Howard Lutnick, Trumps aktuelle Handelsbeauftragte, bekannt worden ist. Wie taucht er auf dort in diesen Files?
Die Files zeigen, dass Lutnick wahrscheinlich falsche Angaben gemacht hat über seine Kontakte mit dem Epstein. Er war früher ein Nachbar von Epstein in New York und hat noch letzten Herbst in einem Podcast gesagt, er sei nur einmal mit dem Epstein zusammengetroffen.
So he gives me a tour in the living room, big living room, and then across from it is double doors. I assume it's the dining room.
Yeah.
And he opens the doors, and there's a massage table in the middle of the room.
Ooh.
And candles all around and stuff. So I ask very insightful, cutting questions. I say to him, massage table in the middle of your house? How often do you have a massage? And he says, every day. And then he gets weirdly close to me.
Ooh.
And he says, and the right kind of massage. My wife and I decided that I will never be in the room with that disgusting person ever again.
Ja, der Lutnick sagt hier, er sei mal beim Epstein daheim gsi und dort hatte so einen Massagetisch im Wohnzimmer gehabt und der Epstein hat ihm nachher gesagt, das sei der für die richtige Art von Massage denkt, die er jeden Tag bekomme. Und dann hat er beschlossen, nie mehr etwas mit dem Epstein zu tun zu haben, weil er so eine widerliche Person sei. Er hat ihn nie mehr getroffen, weder bei geschäftlichen noch bei wohltätigen Anlässen. Jetzt sind aber eben E-Mails veröffentlicht worden, wo man darin sieht, dass Lutnick gelogen hat. Wenn er sagt, er hätte nie mehr mit dem Epstein zu tun gehabt. Er hat nämlich in E-Mails einen Besuch angekündigt für Dezember 2012 auf Epstein seiner Privatinsel und hat sich dort auch mit ihm zum Essen verabredet.
Ich möchte noch über einen letzten Namen reden. Auch der ist schon mal auftaucht im Zusammenhang mit diesen Epstein-Files. der ehemalige Präsident Bill Clinton.
Ja, von ihm sind ja schon in der ersten Tranche von der Veröffentlichung von diesen Files Fotos veröffentlicht worden, wo er zum Beispiel in einem Pool zeigen mit Frauen zusammen. Laut den Logbüchern war er viermal im Epstein sein Privatjet unterwegs gewesen, und zwar in den Jahren 2002 und 2003. Zuletzt war jetzt eine Diskussion gewesen, ob er und seine Frau Hillary Clinton vor dem Kongress aussagen, vor einem Ausschuss vom Repräsentantenhaus. Sie wollten das zuerst nicht, haben jetzt aber eingewilligt, nachdem sich abzeichnet, dass sie sonst dazu gezwungen würde mit der Abstimmung.
Dass ehemalige Präsidenten vor dem Kongress aussagen müssen, ist aber schon sehr selten, oder?
Ja, fast nie. Also zuletzt ist es 1983 vorgekommen, wo der Präsident Ford hat ausgesagt hat. Dann ist es aber irgendwie um eine Vier gegangen, also um nichts besonders brisant. Der Trump hat in seiner ersten Auszeit fast müssen antreten von so einem Ausschuss. Es ist aber nachher nicht dazu gekommen, also sie haben das nachher zurückgezogen.
Wahrscheinlich könnte man noch recht lang so weitermachen und über einzelne Namen in diesen Epstein-Files diskutieren. Wenn man jetzt aber die Ebene von diesen einzelnen Personen ein bisschen verlöhnt und vielleicht auf all die Namen schauen, die wir jetzt diskutiert haben, was bedeutet es für die, die in diesen Akten tatsächlich auftauchen?
Es ist natürlich unangenehm und peinlich und man ja besprochen, für gewisse bedeutet es auch das Ende ihrer Karriere oder eben eine Strafuntersuchung. Aber das war das Ziel vom Ganzen. Also die Opfer, ich war mal im Herbst an einer Pressekonferenz von den Opfern und dort haben sie gesagt, dass sie genau das wollen, dass sich die Beteiligten müssen schämen. Was man eben aber auch muss sagen, ist, nicht jeder, der in diesen Akten auftaucht, ist ein Täter oder ein Mitwisser. Also zum Beispiel taucht dort Angela Merkel auf und zwar wird sie in Mails von anderen erwähnt, andere äußern sich negativ über sie. Also ja, das bedeutet jetzt für sie nichts Schlimmes, dass sie dort auftaucht.
Gehen denn die neu veröffentlichten Akten auch neue Informationen über den Epstein selber, irgendwie darüber, wie er zum Beispiel vorgegangen ist?
Das ist ja eigentlich alles schon bekannt gewesen. Also er hat gemeinsam mit seiner Partnerin Frauen und Mädchen missbraucht und auch anderen zum Missbrauch vermittelt. Also bei diesen Fakten ist nichts Neues. Was aber sich verdichtet, ist einfach das Bild von seinem Lebensstil. Also wie die Reichen und Mächtigen haben gesehen, dass er Verbindungen zu anderen Reichen und Mächtigen hat und nachher seine Nähe gesucht hat. Das zeigt sich immer deutlicher. Und auch wie das alles ist festgehalten worden auf Fotos. Also es gibt ja eben wahnsinnig viele Bilder. Es gibt auch Leute, die Theorie haben, dass diese gemacht wurden für Erpressungen. Aber vielleicht ist es auch nur darum gegangen, einfach diesen Lebensstil irgendwie zu feiern. Ich finde manchmal auch Nebensächlichkeiten noch aufschlussreich. Also ich bin mal auf der Suche nach Schweizer Verbindungen in diesen Files, bin ich bei einer Liste geblieben hängen. Und zwar war das eine sehr umfangreiche Liste von Anweisungen für Hausangestellte auf dieser Insel, auf dieser privaten Insel vom Epstein, so eine Art Checkliste. Die Schweiz ist dort nur mal vorgekommen, weil die Liste hat die Anweisung beinhaltet, dass Schweizer Käse im Kühlschrank sein müsse. Aber die detaillierten Anweisungen haben mich irgendwie recht irritiert. Ich weiss nicht, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist das üblich in diesen Kreisen, dass man so Anweisungen seinen Angestellten gibt. Aber es hat wirklich seltsame Sachen drin. Also wo die Zeitschriften genau müssen liegen, wo Kerzen müssen platziert werden. Und nachher auch, welche Körperpflegeprodukte in diesen Gästezimmern müssen belegt liegen. Also welche Lippenbalsam zum Beispiel. Mir hat das recht creepy gedacht. Aber ja, vielleicht auch einfach, weil man weiss, was nachher in diesen Zimmern mit diesen Frauen und Mädchen passiert ist.
Creepy trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Bis jetzt haben wir vor allem so über die potenziellen Mittäter oder mindestens über die Mitwissenden geredet, die in diesen Akten vorkommen. Was bedeuten die neuen Veröffentlichungen für Epstein seine Opfer?
Ich glaube, für sie ist das eine Genugtuung, dass sich jetzt eben Beteiligte müssen schämen müssen, dass es unangenehm ist. Aber Opfer sagen auch, es sei noch nicht alles auf dem Tisch. Also eben, es fehle da Aussagen und in dem Sinn sind viele noch nicht zufrieden.
Wenn wir zum Schluss noch versuchen, das Ganze ein bisschen zu bilanzieren, wie sind die Epstein-Files jetzt nach der neuesten Publikation von Akten zu bewerten? Auch politisch vielleicht, wie gross ist der Schaden für Trump?
Für den Trump ist der Schaden immer noch der gleiche wie vorher. Also der Verdacht, dass etwas verheimlicht wird, dass dann nur die halbe Wahrheit gesagt wird, der bleibt. Es ist auch klar, dass es kein Thema ist, wo er punkten kann damit. Also eben auch wenn er durch den Clinton in den Vordergrund rückt, es bringt ihm nichts, aber der Schaden ist auch nicht riesig.
Wenn der politische Schaden für ihn gar nicht so gross ist, dann gleich noch eine Frage, warum hat der Trump die Veröffentlichung von diesen Akten so lange verhindert?
Ja, er kommt ja eben schon drin vor, auf Fotos mit dem Epstein, in E-Mails und es gibt ja noch die Geburtstagszeichnung in dieser Frauenkörperform und jetzt in dieser neuen Tranche eben auch die nicht beleidigten Vorwürfe. Ich glaube, er oder seine Berater sind wahrscheinlich einfach zum Schluss gekommen, dass da immer etwas bleibt hängen, also dass da nachher immer ein Verdacht ist, auch wenn nichts beleidigt ist und dass man am gescheitsten eigentlich über das Thema gar nicht redet, weil man sich sonst nur ein Problem einhandelt. Oder was auch denkbar ist, dass es eher um Freunde und Verbündete von Trump ist gegangen, dass sie das wollen verhindern, die Veröffentlichung, einfach weil man die wollen schützen. Oder dass es noch Problematisches über ihn gibt im Teil, wo nicht ist veröffentlicht wurde. Das ist auch denkbar. Das streitet das Justizministerium aber ab.
Jetzt, wo die weiteren 3,5 Millionen Seiten von diesen Akten publik sind und die der Trump immer noch nicht juristisch belastet, kann man dann sagen, die Epstein-Files sind damit vom Tisch?
Nein, ich glaube, die werden noch länger ein Thema bleiben. Also, einfach mal ist die Auswertung von diesen Files, ja, glaube ich, noch nicht abgeschlossen. Da kann immer noch etwas gefunden werden, auftauchen. Und nachher gibt es auch eine Diskussion über die umfangreichen Schwärzungen und eben über die noch nicht veröffentlichten Teile. Da gibt es auch im Kongress gibt's da Fragen dazu.
Du hast es am Anfang schon gesagt, das Justizdepartement hat am Freitag gefunden, dass sie es jetzt gewesen, es werden keine weiteren Dokumente mehr veröffentlicht. Wie geht es denn weiter jetzt in dieser Sache?
Also ich glaube, auch das ist noch nicht in Stein gemeißelt, dass da keine weiteren Akten veröffentlicht werden. Es könnte immer noch sein, dass der Druck auch da zu gross wird, dass man noch weitere muss veröffentlichen. Ja, es gibt eben die Aussage von den Clintons noch und ich glaube, es wird auf vielen verschiedenen Ebenen noch weitergehen.
Und du wirst das für uns weiter beobachten und auch weiter darüber berichten. Vielleicht dann auch noch einmal bei «Alles klar Amerika». Merci bis dahin, Charlotte.
Merci dir.
Wir kommen zum Schluss noch zu unserer Hörerinnen- und Hörerfrage. Diese Woche haben wir eine Frage bekommen von Martin Koller und sie dreht sich um die ICE-Behörde, also um die Einwanderungsbehörde vom Ministerium für Innere Sicherheit in den USA. Das ist die Behörde, die ja aktuell illegale Migranten aufsucht, um sie dann aus den USA auszuschaffen. Es ist auch die Behörde, die im Bundesstaat Minnesota recht von sich reden macht. Nicht zuletzt, weil sie in Einsätzen in den letzten paar Wochen einerseits die Amerikanerin Renee Nicole Good und auch der Amerikaner Alex Pretty erschossen haben. Unser Hörer Martin Koller hat jetzt gehört, dass es zur Debatte steht, die ICE-Behörde auch am Wahltag bei den Zwischenwahlen im November einzusetzen. Und zwar so quasi als Einschüchterungstruppe vor dem Wahllokal. Er sagt, es könnte ja sein, dass man mit dem die Wahlen relativ erfolgreich manipulieren können. Charlotte, was ist dran an diesen Gerüchten?
Das wird tatsächlich befürchtet, dass das passieren könnte. Also klar ist, dass es gesetzeswidrig wäre, weil die ICE oder andere Sicherheitskräfte vor Wahllokalen zu positionieren, das ist nicht erlaubt. Aber die Regierung hat ja auch schon Gesetz missachtet. Und Befürchtung allein könnte schon länger, dass es einen Einfluss hat, weil sie könnte nämlich dazu führen, dass Wählerinnen und Wähler mit Latino-Wurzeln gar nicht zu der Urne gehen, weil sie eben Angst vor ICE haben. Die Angst ist tatsächlich gross, auch bei Leuten, die einen amerikanischen Pass haben, das stelle ich immer wieder fest. Weil die ICE nimmt bei Razzien ja auch immer wieder Leute in Gewahrsam, die US-Bürger sind. Inzwischen gibt es da viele Beispiele dafür. Übrigens haben Latinos das letzte Mal viele den Trump gewählt und das könnte bei den nächsten Wahlen anders sein, eben wegen den Erfahrungen mit ICE. Und darum gibt es jetzt auch die Befürchtungen, die Regierung könnte sie von den Wahlen versuchen abzuhalten. In Umfragen äußert sich inzwischen eine Mehrheit der Bevölkerung ja skeptisch zu ICE und die Einwanderungspolitik geht an einen Teil der Republikaner zu weit. Der Trump probiert darum jetzt zu betonen, es gehe darum, Schwerkriminelle auszuschaffen. was die Midterms angeht. Also dort gibt's ja neben eins auch noch andere problematische Aspekte, nämlich das mit dem Gerrymandering, also der Anpassung der Wahlkreise in gewissen Staaten. Das führt zum Teil dazu, dass Gebiete mit höheren Migrantenanteilen nachher weniger Gewicht haben. Und in gewissen Staaten gibt es auch Einschränkungen bei der Briefwahl. Und gerade neu jetzt hat Trump auch noch gesagt, die Wahlen sollten nationalisiert werden. Also es gibt schon Leute, die jetzt schon sagen, die Midterms werden keine fairen Wahlen sein. Und es gibt auch Leute, die befürchten, dass sie gar nicht stattfinden. Also dass es dann einen Vorwand wird geben, sie nicht abzuhalten. Oder dass das Ergebnis nicht akzeptiert werde. Ja, ich schließe inzwischen hier nicht mehr so viel aus, muss ich sagen. Aber wir werden erst am Wahltag sehen, wie es rauskommt am 3. November.
Und wir werden natürlich den Weg bis zu dem Wahltag von diesen Zwischenwahlen im Herbst auch hier im Podcast regelmäßig begleiten. Merci vielmals für die Antwort auf die Frage von Martin Koller. Wenn auch ihr eine Frage habt an uns, an unsere Expertinnen und Experten in den USA, dann schickt sie uns per Mail an podcasts@tamedia.ch. Charlotte, merci vielmals für das Gespräch und lieben Gruß nach Washington.
Merci, Gruß nach Zürich.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Nächste Woche rede ich an dieser Stelle mit der Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama. Produzentin dieser Folge ist Jackie Wechsler. Ich bin Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.